Ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich ist das mit das Größte, was es gibt, wenn wir Jesus anbeten. Und wenn man das so in Gemeinschaft tut, dann ist das irgendwie auch nochmal was anderes, als wenn man es alleine tut. Und ich bin so tief davon überzeugt, dass das Gott nicht kalt lässt, denn er hat uns genau dafür geschaffen, dass wir ihn ehren, dass wir ihn lieben. Es ist das größte Gebot, dass wir Gott lieben. Und das tun wir, wenn wir so singen und wenn unsere Herzen im Einklang mit ihm sind, wenn wir uns ihm öffnen. Das ist ganz genau das, was der Kern ist, worum es wirklich geht. Und deswegen bin ich so jetzt schon so berührt, schon so auferbaut, schon so gefüllt. Das war schon das Wichtigste heute. Und wir wollen jetzt in Gottes Wort schauen. Und ich wünsche mir so, dass ja einfach viele von uns ja das schmecken können und darin unterwegs sind. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott uns gebraucht, dass noch viele zum Glauben kommen, dass wir am Niederrhein erleben werden, dass noch viele Gemeinden gegründet werden. Nicht für uns, nicht um unseren Namen willen, sondern damit noch viele Menschen das erleben und damit Gott geehrt wird an vielen Orten. Und genau das passiert, wofür es uns Menschen gibt, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, mit Gesang, mit unserem Herzen und mit dem, was er uns anvertraut hat, dass wir damit auch so umgehen, dass wir aus Liebe das verwalten, was er uns gegeben hat. Ich lese uns aus Lukas Kapitel 19 ab Vers 11 und wir gehen durch ein wunderbares Gleichnis, das Jesus gepredigt hat und das seit Jahrtausenden jetzt auch immer wieder angewandt wird. Lukas Kapitel 19 ab Vers 11, Jesus fuhr mit einem Gleichnis fort. Weil er so nahe vor Jerusalem war, meinten seine Zuhörer nämlich, der Anbruch des Reiches Gottes stehe unmittelbar bevor. Er sagte, ein Mann aus vornehmer Familie reiste in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Vor der Abreise rief er 10 seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem einen Pfund. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Doch die Bürger des Landes hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. Jesus, der König im Exil. Ich möchte kurz nochmal erinnern, auch an letzte Woche, so als Einstieg jetzt, und dann werden wir gleich mit den nächsten Versen fortfahren. Es war eine große Erwartung zu diesem Zeitpunkt bei den Jüngern und auch bei vielen anderen Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, weil sie hatten erlebt, dass er Zeichen und Wunder tat. Und viele fragten sich, ist das vielleicht doch wirklich der Messias, auf den wir warten, von dem die Schriften gesprochen haben, dass da so einer kommt, ein Messias, der wird endlich diese Welt in Ordnung bringen und er wird auch endlich uns befreien von jeder politischen Macht, die uns knechtet. Und so war die Erwartung. Und ich stelle mir so vor, denn Jesus war ja, er war bei ganz klarem Verstand natürlich, aber er war auch voller Barmherzigkeit und Empfinden und er spürte jetzt diese Erwartung. Und genau darin sagt er, dass dieser Mann in ein fernes Land reist. Ich lese daraus, ihr Lieben, das wird noch ein bisschen dauern, bis genau das kommt, was ihr euch wünscht. Und das gilt bis heute. Das, was wir uns wünschen, das, was viele Christen sich wünschen, ich weiß nicht, ob das für dich gilt, für mich gilt das. Ich wünsche mir, dass Jesus sichtbar erscheint. Ich wünsche mir, dass er kommt. Ich wünsche mir, dass er die Kaputtheit dieser Welt endgültig heilt. Ich wünsche mir, dass Korruption aufhört. Ich wünsche mir, dass Missbrauch jeder Art aufhört. Ich wünsche mir, dass die Schere zwischen Arm und Reich endlich geschlossen wird und dass es Gerechtigkeit gibt für alle. Ich wünsche mir, dass man mit diesem Planeten richtig umgeht und ihn nicht zerstört. Weder die Meere mit Plastik noch was alles andere wir leider so viel falsch machen als Menschen. Ich wünsche mir, dass Gottes Ordnung kommt, in vielerlei Hinsicht, denn was wir erleben, ist so viel Durcheinander und so viel Verrücktheit und so viel Zerstörung auf diesem Globus. Und Jesus wird sichtbar erscheinen. Er wird kommen als der Herr, der wahre Herr dieser Welt. Und dann wird es richtig gut sein auf diesem Planeten. Und dann wird es noch eine neue Welt und einen neuen Himmel geben, aber ich sehne mich nach dem, dass Jesus erscheint. Im Moment ist er auch hier, wir wissen das. Gläubige wissen das. Wir alle haben das doch gerade mehr oder weniger gespürt, als wir ihn angebetet haben. Da war das doch nicht so, naja, wir sind so ein Club, so ein Verein und wir singen nette Lieder, sondern wir haben doch gesungen Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber man empfindet doch da etwas. Dieses Etwas ist die Gegenwart Gottes. Er ist hier. Er ist hier. Unsichtbar, aber er ist hier. Voll hoch interessiert an dir, an deinem Herzen, an deiner Situation. Mit Liebe und mit Wahrheit, die frei macht. So ist der Herr. Er ist hier. Die Gläubigen wissen das, auf dem ganzen Planeten, rundherum. Ob die Christen verfolgt werden und unterdrückt, wie in vielen Ländern, leider, das ist auch Realität, in der wir leben. Aber da sind so viele Geschwister und die erleben das, was wir gerade auch erleben. Die Verbindung mit Jesus, er ist da. Und wir sagen, du bist unser König. Wir wollen, dass du König bist. Wir wollen, dass du der Herr bist. Warum können wir das so sagen? Ja, weil wir erkannt haben, dass er gut ist. Also sonst wird es ja auch schwerfallen, oder? Wenn er ein Despot wäre, ein Diktator, ein menschenverachtender Herrscher, wie es leider viele menschliche Herrscher gab und gibt. Er ist so ganz anders. Er ist der wahre Herrscher, der den Jüngern die Füße gewaschen hat. Unglaublich. Er ist Liebe. Und er wirbt um unsere Herzen. Und ich möchte mal behaupten, sehr viele Herzen, die hier im Saal sind, hat er gefunden, hat er erobert, hat er gezeigt, ich bin Liebe. Und unsere Antwort ist, okay, dann lieben wir dich auch. Unsere Liebe ist viel schwächer, fehlerhaft, begrenzt. Deine ist perfekt. Aber wir wollen das lernen. Und wir wollen für dich leben. Und wir wollen dich als König haben. Die Grundausstattung des Menschen ist leider anders. Die ist genau, wie es hier heißt in Vers 14. Wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. Ich weiß nicht, ob du je an diesem Punkt warst, aber an sich waren wir alle an diesem Punkt. Es waren sowohl die Juden damals, sein Volk, zu dem er kam, wo er viele Verheißungen gegeben hat. Sein Volk damals hat gesagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns König ist. Im Grunde genommen wollten sie gar keinen König haben. Im Grunde genommen wollten sie selber Herr sein und ihr Leben bestimmen und regieren und sich selbst verwirklichen. Und man muss sagen, das gilt nicht nur für die Juden, das gilt ganz genauso für alle anderen Menschen. Das ist eigentlich, was tief in uns schlummert. Und wenn wir Christen sind, auch manchmal immer noch wieder aufsteht. Wir wollen nicht, dass jemand uns sagt, wo es lang geht. Wir wollen selber bestimmen, wir wollen uns selbst verwirklichen. Und da ist einfach dieser Trotz, der so bei kleinen Kindern irgendwie süß ist, ja, wo man sagt, oh, guck mal, jetzt wird das Kind so ein bisschen selbstständig und jetzt sagt es nein und ich will das nicht und so und so und so und so. Ja, das sind so Entwicklungsstufen, da muss man irgendwie durch. Ne? Es gibt nur ein Mittel, um diesen Trotz, um diese Rebellion, um dieses Halsstarrige zu überwinden, gesund zu überwinden. Es gibt nur ein Mittel und das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die uns erobert, die uns zeigt, wie er mit uns umgeht, dass er uns einfach doch rettet und doch unsere Gebete hört und das, obwohl wir immer noch auf dem Weg sind. Wir sagen ja, bitte sei König über uns. Wir haben gelernt, wir selber machen es nicht so gut. Ne? Wir selber ganz alleine auf uns gestellt, da machen wir ganz schön Fehler. Ja? Und andere Könige wollen wir eigentlich auch nicht haben. Menschliche Könige, alle sehr fehlerhaft. Ja, wir sind loyal dem Staat gegenüber, anderes Thema, aber wer wirklich geschmeckt hat, dass Gott gut ist, der sagt, Jesus, sei mein König, sei mein Herr. Das ist ein Prozess. Jesus ist der König dieser Welt, obwohl es überhaupt nicht so aussieht auf dieser Welt, weil dieser König ist im Exil. Was will ich damit sagen? Dieser König ist so ein liebevoller König und noch ist die Zeit, wo er sagt, ich komme mit Gnade und mit Hilfe in dein Leben. Ja, ich lasse dich auch durch schwere Zeiten gehen, weil ich einfach deine Augen öffnen möchte, weil ich einfach dein Herz erweichen will für mich, dass du mich aufnimmst, dass du mich erkennst. Aber jeder, der das noch nicht will und der das nicht tut, der lebt ohne König Jesus. Und so haben wir Menschen Jesus ins Exil geschickt. Wir haben ihn verbannt aus unserem Leben. Die Menschheit hat ihn verbannt. Sie hat ihn verdrängt. Und das läuft ja immer noch, oder? Ist es nicht so? Wo ist Jesus König? Bewusst und laut und wird gefeiert, ja, in manchen Gemeinden. Deswegen sind wir auch das Licht der Welt und die Hoffnung für diese Welt. Jesus, der König im Exil, ja, er akzeptiert das noch, dass man ihn verbannt, dass man sagt, wir wollen nicht, dass du über mich herrschst. Das akzeptiert er noch. Noch, bis er sichtbar erscheint. Jesus erniedrigte sich selbst und er war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Wir tun das jetzt schon und freiwillig und gerne von Herzen. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo es jeder Mensch tut und gut ist, wenn man ihn erkannt hat. Und dafür wollen wir da sein als Gemeinde, durch unser Leben ihn bezeugen. Wir wollen Menschen dienen und ihnen helfen und irgendwie verkörpern, dass es Christus gibt. Wie macht man das? Unter anderem dadurch, was Jesus dann weiter gesagt hat. Ab Vers 15. Lukas 19, ab Vers 15. Trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Ja, Gott sei Dank. Trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Die Menschen haben gesagt, wir wollen dich nicht als Herrn, aber Jesus wurde gekrönt. Am Kreuz hat er die Autorität über diese Erde zurückerobert, die wir Menschen abgegeben haben, weil wir uns haben belügen lassen vom Teufel, der zum Gott dieser Welt wurde. Ja, er hat Autorität über diese Welt bekommen und er hat sie immer noch da und dort, wo Menschen nicht Jesus als Herrn bekennen und das Leben. Aber seine Tage sind gezählt. Jesus, der am Kreuz starb, der in den Himmel fuhr, wurde gekrönt im Thronsaal Gottes. Er ist der Herr der Herren, er ist der König der Könige. Und noch gibt es gewissen Spielraum. Hauptsächlich deswegen, weil Gott nicht will, dass Menschen verloren gehen. Es gibt noch Gnadenzeit. Und deswegen gibt es auch noch Spielraum für das Böse, für den Bösen. Viele Menschen fragen sich, wo ist Gott und wie kann er das zulassen und wie kann es sein, dass Kinder misshandelt werden und Kinder Soldaten sein müssen und Menschen auch mit Hunger sterben und diese ganzen elendigen Sachen auf dieser Welt. Wo ist der allmächtige Gott? Wo ist der, der sagt, er liebt und er ist allmächtig und wie kann es das überhaupt alles noch geben? Ja, das gibt es noch, aus diesem Grund, weil Gott noch viele Menschen retten will. Diese ganze Ungerechtigkeit und diese ganze Zerstörung und dieses ganze Elend, es ist schon besiegelt, dass es ein Ende haben wird, wenn Christus sichtbar wird, wenn er sichtbar erscheint, dann ist endgültig Feierabend. Ist schon alles bereitet. Der Teufel weiß das, seine Diener, die Dämonen wissen das, die haben nur noch eine kurze Zeit, deswegen ist er so wütend. Und deswegen ist er rasend und versucht, was er irgendwie noch so retten kann und behalten kann. Aber er weiß, er hat verloren. Sobald Christus sichtbar erscheint, ist endgültig Feierabend mit diesem ganzen Elend. Bis dahin hat er noch Spielraum. Besonders deswegen, weil wir Menschen immer noch die freie Entscheidung haben. Wir haben immer noch die Entscheidung zu sagen, ich lebe für Jesus, ich gebe ihm mein Leben. Ja, ich verliere mein Leben, um das wahre Leben zu gewinnen. Das wahre Leben ist Jesus. Da brauchen wir immer wieder Erneuerung. Und hier geht es jetzt darum, also er wurde zum König eingesetzt, er ist der König. Ja, ich weiß, dass wir als Christen oft wie Narren wirken in dieser Welt, wenn wir das sagen, weil die Leute sagen, ja was, wie denn, bitteschön, wo ist denn dein Jesus? Und wo ist denn die Liebe und wo ist denn die Gerechtigkeit? Ja, wir müssen das erdulden und ertragen. Im Herzen wissen wir, das ist die Wahrheit, aber noch gibt es eben viel Elend. Aber das ist nur noch eine Frage der Zeit. Christus ist als König eingesetzt. Er ist der legitime Gott dieser Welt. Der Teufel ist besiegt, aber weil er ja ein Lügner ist, lügt er immer noch die ganze Zeit rum und versucht Menschen zu knechten und an sich zu binden. Manchmal offensichtlich, im Regelfall nicht offensichtlich. Wer will offensichtlich mit dem Teufel etwas zu tun haben? Der ist furchtbar, der ist dunkel, der ist finster, der lügt, der hasst, der zerstört. Da will ja eigentlich keiner mit was zu tun haben. Deswegen ist ganz vieles Lüge, was er tut und Verkleidung und Verführung. Jesus hat dann in diesem Gleichnis gesagt, nach seiner Rückkehr ließ er die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte erfahren, welchen Gewinn sie damit erzielt hatten. Also, dieses Gleichnis, der vornehme Mann, das ist Jesus natürlich, und er vertraut seinen Dienern etwas an. In diesem Gleichnis ist es Geld, aber es geht nicht eigentlich nur ums Geld hier. Es ist aber die Illustration, die bei fast allen Menschen funktioniert, und zwar zu allen Zeiten. Es gab damals Geld und es gibt heute Geld und damit können wir irgendwie was anfangen. Das können wir verstehen, aber es ist natürlich ein Vergleich. Es geht nicht einfach nur um Geld hier, es ist ein Vergleich. Es ist ja eine Metapher, es ist ein Gleichnis. Also 10 Diener haben etwas bekommen von ihm. Es haben übrigens in diesem Gleichnis alle gleich viel bekommen. Und jetzt kommt also dieser gekrönte König wieder. Genau das werden wir auch erleben. Und er sagt, gebt mir mal Bericht. Das kommt auf uns alle zu. Gebt mir mal Bericht. Was habt ihr denn so gemacht? Ich habe euch doch was gegeben. Das nennt die Bibel auch Gericht. Und es wird eine Beurteilung geben dessen, was wir gemacht haben. Und es wird uns von 3 Leuten jetzt berichtet. Also 10 hat er was gegeben, 10 steht so für die Gesamtheit, symbolische Zahl. Und von 3 wissen wir ein bisschen mehr. Der erste erschien vor ihm und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 weitere eingebracht. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger Diener, weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du Verwalter von 10 Städten werden. Ist das wörtlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir in der Ewigkeit als Gläubige weiterleben werden, mit König Jesus sichtbar, es wird einfach so herrlich sein, und wir werden nicht die ganze Zeit in der Hängematte liegen oder irgendwie auf Wolke 7 die ganze Zeit Halleluja singen. Das sind ja sehr verzerrte Vorstellungen über den Himmel, ja. Also, weil ich glaube, das ist viel zu langweilig. Dazu ist unser Gott viel zu kreativ. Also wir werden gestalten, ja. Wir werden und dann auch Bereiche bekommen, ja, wo wir gestalten, wo wir auch Autorität haben. Hier ist von 10 Städten die Rede. Sind es wirklich 10 Städte oder ist es ein Bild? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, wir werden gestalten und wir werden jetzt hier schon trainiert dafür, dass wir das später tun können. Und wie werden wir denn trainiert? Nun, wir werden ganz besonders trainiert darin, dass wir treu sind. Treu ist irgendwie so eine Vokabel, so ein Wort, das ist sehr blass und irgendwie treu und ja, und treu doof und so, ne? Aber alle, die irgendwo etwas zu verwalten haben, wissen, wie gut es ist, wenn man Leute hat, die treu sind. Und wie furchtbar es ist, wenn Leute nicht treu sind. Es ist doch irgendwie eine absolute Kernkompetenz, die ganz, ganz viel entscheidet, oder? Wir haben treue Leute auch heute in der Technik. Ja, die sind heute Morgen aufgestanden, die sind hierher gekommen, die haben da Sachen vorbereitet, ja, die Tontechnik und den Beamer und was nicht alles. Ja. Was wäre denn, wenn die nicht treu wären? Wie würden wir denn jetzt hier sitzen? Ja? Wäre doch schon schlecht. Ne? So, Treue ist eine ganz, ganz schöne, herrliche, wichtige Sache und die trainiert Gott. Die trainiert er in uns. Und hier also ist jemand treu gewesen und er sagt, wow, das war das Trainingsprogramm, jetzt kriegst du Autorität. Also ich glaube schon, dass so wie wir uns hier trainieren lassen auf Erden, dass es Auswirkungen hat, direkte Auswirkungen auf das, wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Das ist meine Überzeugung, dass Jesus das hier sagt. Der zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 weitere eingebracht. Auch ihn lobte der Herr, du sollst über 5 Städte bestimmen, sagte er. Okay. Also nochmal so eine Bestätigung. Und ihm geht's auch gut. Ich meine, wir sind gewohnt, uns immer zu vergleichen. Diese Welt ist voll von Vergleichen. So, ich glaube, wenn wir im Himmel oben ankommen und wenn dieser mit seinen 5 Städten, der wird nicht im Himmel sein und sagen, so ein Mist und so ein Käse, ich bin so unglücklich, ich habe nur 5 Städte, der andere hat 10. Ich glaube, also dieses Denken wird dann sowieso mal ein Ende haben. Ja? Das ist auch gefallene Welt, dieses ständige sich vergleichen. Wir sind in einem schönen Trainingsprogramm. Und ich möchte mal da diese Treue, möchte ich mal so kurz auf diesen Punkt unseres Redens bringen. Jesus hat gesagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Ist doch eigentlich ziemlich einfach, oder? Tja, aber wie ist es so mit uns? Machen wir das auch so? Halten wir das, was wir versprochen haben? Ich glaube, es gibt hier ein Zweifaches. Wer diese Worte von Jesus ernst nimmt, der wird eigentlich ein Zweifaches erleben, wenn man mal ganz ehrlich zu sich selbst ist. Also wir neigen ja auch dazu, uns ziemlich viel einzubilden über uns selbst. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, zerbricht man ein Stück weit an diesem Punkt. Wenn man ganz ehrlich ist. Hast du immer gehalten, was du gesagt hast? Ist noch nie jemand anders enttäuscht? Ich glaube, haben wir alles schon gemacht. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Und ihr müsst auch nicht unbedingt schwören und solche Sachen. Überlegt euch doch, dass ihr Ja sagt. Und wenn ihr das nicht könnt, dann sagt doch Nein, ich kann das nicht. Wie oft sagen wir, ja klar, und wir überschätzen uns und wir machen mehr, als wir eigentlich können, ja. Oder kommen furchtbar unter Druck, weil der Tag hat nur 24 Stunden, ja. So, wenn wir allein an der Stellschraube schon mal klarkommen, also es ist ein Zweifaches. Ich glaube, dass Jesus uns das gegeben hat, damit wir zerbrechen. Hört sich komisch an, oder? Aber so meine ich das. Ich glaube, dass Jesus, dass einige seiner Worte, die er uns gesagt hat, ganz besonders die Bergpredigt, die hat er uns gegeben, damit wir zerbrechen. Was meine ich mit zerbrechen? Hört sich ja schlimm an, ne? Ich meine damit, dass wir ehrlich werden. Dass wir nicht Götter sind. Dass wir nicht vollkommen sind. Dass wir nicht alles schaffen. Das meine ich mit zerbrechen. Dieses Scheitern an sich selbst, dieses, boah, habe ich nicht geschafft. Ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen das sehr. Weil nur, wenn wir das erleben, erleben wir, was Gnade ist. Sonst brauchen wir keine Gnade, wenn wir alles schaffen. Wir schaffen aber nicht alles, weil wir fehlerhafte Menschen sind. So, ich glaube, das ist so das eine, dass diese Gebote Gottes uns in die Arme des Retters Jesus treiben. Sie treiben uns zu Jesus und wir sagen, Jesus, es tut mir leid. Und er sagt, ja klar, ich vergebe dir gerne. Ich weiß doch, dass du ein Mensch bist und dass du noch auf dem Weg bist. Aber wenn ich das so sage, heißt das nicht, naja, dann ist ja auch alles egal. Ne? Nein, nein, nein. Sondern wir sollen schon uns auch trainieren lassen in der Wahrhaftigkeit und in der Treue. Was wäre diese Welt, man muss sich das mal vorstellen, wie wäre diese Welt, wenn jedes Ja ein Ja wäre und jedes Nein ein Nein, wie wäre diese Welt? Ich meine, ganze Berufszweige würden aussterben, weil sie nur davon leben, dass Leute das nicht halten. Betriebe haben Mahnwesen. Warum haben sie ein Mahnwesen? Ja, weil Leute etwas gekauft haben und die Rechnung nicht bezahlen. Und da müssen ganze Abteilungen geschaffen werden, die ein Mahnwesen, wo man Leute daran erinnert und die erste Mahnung schenkt und die zweite und die dritte Mahnung und Gerichtsvollzieher und diese ganzen notariellen Beglaubigungen, die wir alle brauchen hier. Warum braucht man das eigentlich? Ja, weil die Leute nicht Ja sagen und tun, sondern weil sie Ja sagen und nicht tun oder Nein sagen und was anderes tun. Es durchwebt die Menschheit. Termintreue. Wow. Termintreue, wie wäre das eigentlich mal? Huh? Wenn man keine Erinnerungsmails mehr schicken müsste. Wir haben doch einen Termin vereinbart, oder? Wir brauchen doch keine Erinnerungsmail schicken. Wir haben doch den vereinbart, den Termin. Du hast den im Kalender und wenn der Tag da ist, treffen wir uns. Wäre das, also ich träume manchmal davon. Dass man einfach mal sagt, ja, Mensch, das ist doch meine Würde. Ich bin gefragt worden, ich habe mir das überlegt, kann ich das? Kann ich? Mache ich. Und dann mache ich. Es wäre eigentlich schön, wenn wir Menschen so miteinander umgehen würden. Und nicht irgendwie, ja klar, und dann, oh, habe ich vergessen oder nee, konnte ich doch nicht. Und ach, Bescheid sagen, wäre eigentlich eine gute Idee gewesen, ja. Habe ich vergessen, ne? Gott trainiert uns in Treue und das ist etwas sehr Wertvolles. Ich möchte es hochheben heute. Treue ist sehr wertvoll und sehr kostbar. Es ist eine ganz, ganz tolle Eigenschaft. Ganz tolle Eigenschaft. Also, wir werden trainiert, indem wir an uns zerbrechen. Und wisst ihr was? Das ist nicht so schlimm, wenn wir dann einfach ehrlich sind vor Gott. Dass wir sagen, Herr, es tut mir leid, ich will es noch lernen, ich habe es nicht geschafft. So ist Gott, er ist barmherzig, er erwartet nicht Vollkommenheit von uns. Er weiß ja, dass wir nicht vollkommen sind, aber er trainiert uns, dass es besser wird. Vers 20. Doch der Nächste, der kam, erklärte, Herr, hier hast du deinen Pfund zurück. Also es war schon mal gut, er hat gesagt, hier hast du deinen Pfund zurück. Also wir kommen ja zu diesem Dritten, der uns etwas detaillierter beschrieben wird. Alle drei haben übrigens gesagt, das ist dein Pfund. Das ist schon mal eine sehr gute Einstellung, selbst das haben ganz viele Menschen gar nicht. Weil ganz viele Menschen sagen, das ist mein Pfund, das habe ich mir erarbeitet, ich war fleißig. So, ja. Aber immerhin in diesem Gleichnis, die drei, die erwähnt werden, wissen, dass was sie haben, hat Gott ihnen anvertraut. Das kommt eigentlich von Gott. Das gilt übrigens auch für alles, was wir mit harter Arbeit erworben haben. Sorry, dass ich jetzt dir gerade wehtue, vielleicht. Wer hat dir die Kraft gegeben zu arbeiten? Wer lässt dich atmen und dein Herz schlagen? Wer hat dir einen Arbeitsplatz beschafft? Wer hat dir geholfen, eine Ausbildung zu machen? Wer erhält dir deinen Arbeitsplatz immer noch? Das tut Gott. Das hat er getan, das tut er, das tut er auch gnädig und das tut er von ganzem Herzen. Aber niemand von uns hat sich das erarbeitet, was er hat. Auch das ist eine Illusion. Ich habe gerade nicht gesagt, dass wir faul sein sollen und keine Ausbildung machen sollen. Habe ich gar nicht gesagt. Das sollen wir schon alles tun. Aber wenn Gott will, dann ist gleich unser letzter Atemzug und unser letzter Herzschlag. Das ist Gott. Er ist der Schöpfer. Und wir sind ihm dankbar. Und wir leben für ihn und wir geben uns ihm hin. Und das, was er uns anvertraut hat, das zu investieren für ihn, das ist eigentlich, wo er uns hin trainieren will. Dass wir erstmal erkennen, dein Pfund, also ja klar, deins. Mein Körper ist von dir, danke Herr. Meine Arbeitskraft ist von dir, danke Herr. Dass ich denken kann, danke Herr. Alles, was wir sind und haben, ist ein Riesengeschenk von Gott. Das wird uns anders gepredigt in dieser Welt, aber die Wahrheit ist, dass Gott uns erhält. Wir reden von so vielen Dingen, von Selbstheilungskräften des Körpers und so weiter. Das sind keine Selbstheilungskräfte, das ist der Segen Gottes. Ja. Und ich habe gerade nicht gesagt, dass Wissenschaft falsch ist. Ich denke, ihr versteht mich richtig. Herr, dein Pfund. Ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Hochinteressant, was Jesus hier mal wieder predigt. Das ist schon nicht so einfach erstmal. Sein Herr entgegnete ihm, mit deinen eigenen Worten sprichst du dir das Urteil, du böser Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt habe und ich ernte, wo ich nicht gesät habe. Ist es nicht ein bisschen hart? Ich meine, da sagt einer, okay, du hast mir das anvertraut und ich will das auf gar keinen Fall verlieren und ich habe richtig gut aufgepasst, ja, und hier, ich gebe es dir wieder. Ich meine, so im ersten Moment, ich muss schon sagen, so verkehrt ist das doch gar nicht, oder? Ich meine, das ist ja auch schon ganz gut, ja. Es gibt ja Schlimmeres, man könnte ja sagen, nö, das habe ich mir erarbeitet und das habe ich jetzt verprasst und das kann ich doch tun, oder? Ich meine, das gibt es ja auch. Ich kenne so Menschen. Irgendwie ist das doch hart und merkwürdig, oder? Was Jesus hier sagt. Wie kann das sein? Das scheint mir irgendwie so ein Typ zu sein, so ein Sicherheitsmensch, ja? Ich meine, immerhin, er ist auch gläubig irgendwie. Also er ist ja kein Atheist. Er geht davon aus, dass es anvertraut ist von Gott, was er hat. Ist schon irgendwie ein Gläubiger, mehr oder weniger, ich weiß es nicht genau. Er hat sich irgendwie so die Welt angeschaut und hat sich gesagt, nee, also Atheismus kann es nicht sein, es gibt schon einen Gott. Aber es ist irgendwie so ein resignierter Mensch, so ein pessimistischer, so ein Beobachtertyp, so ein Komfortzone, immer auf Nummer sicher gehen. Irgendwie sowas. Und das kann man doch irgendwie nachvollziehen, oder? Das sind doch irgendwie keine bösen Menschen eigentlich. Ich glaube, der Schlüssel, um das zu verstehen, ist, dass der Herr sagt, mit deinen eigenen Worten sprichst du dir das Urteil. Ich glaube, hier kommen wir auf die Spur, was Jesus meinte. Mit deinen eigenen Worten sprichst du dir das Urteil. Und seine eigenen Worte waren, ich habe Angst vor dir, du bist ein strenger Mann, du forderst Gewinn und du willst ernten, wo du nicht gesät hast. Ihr Lieben, ich weiß natürlich nicht genau, wo du stehst in deiner Beziehung zu Gott. Aber das ist eine Projektion auf Gott, die übrigens nicht so selten ist. Aber es ist eine Projektion auf Gott, wie Gott eigentlich gar nicht ist. So ist Gott doch nicht, oder? Ich hoffe, dass du andere Erfahrungen mit Gott gemacht hast. Gott ist kein strenger Mann, vor dem man Angst haben muss. Habe ich gerade gesagt, es soll keine Gottesfurcht geben? Habe ich nicht gesagt. Gottesfurcht ist sogar fast das extrem Wichtigste, was es gibt für unsere Herzen. Aber Gottesfurcht ist nicht boah, ich weiß nicht, also Gott ist hart und ich weiß nicht, ob ich alles richtig mache und ja, der will ganz viel von mir und der erntet, wo er nicht gesät hat, also irgendwie, der will auch noch, dass noch mehr hier rauskommt, als er mir überhaupt anvertraut hat und so. Jesus entlarvt hier eine Herzenshaltung und er sagt, du hast eine falsche Vorstellung von Gott und dann hast du eigentlich noch total inkonsequent gehandelt. Ich meine, wenn das wirklich deine Gottesvorstellung ist, warum hast du dann das nicht angelegt, dass es noch Zinsen gibt? Also ich meine, heute gibt es ja keine Zinsen mehr, aber meistens in der Menschheitsgeschichte hat es Zinsen gegeben. Und warum denn dann nicht? Warum hast du denn nicht gesagt, boah, das ist ein ganz harter Gott und so und der hat mir das jetzt anvertraut und der will sowieso noch ernten, wo er gar nicht gesät hat, also der will noch, dass das mehr wird. Also dann, wenn es wirklich so logisch schlüssig ist, dann bringe ich das jetzt noch auf die Bank und wenn er dann wiederkommt, sage ich, hier, ich habe, gib dir das wieder und die Zinsen, die so üblich sind. Ja, so, das wäre eigentlich logisch gewesen. Also Jesus spricht hier etwas an, zum einen ist es eine Ausrede, ist es vielleicht sogar eine faule Ausrede? Und sind wir Menschen nicht manchmal Künstler darin, Ausreden zu haben und zu erfinden? Wie wäre es gewesen? Und das ist, wo Jesus hin will. Dass wir sagen, so wie du bist, Gott. Nicht mit meinen Worten, wie ich Gott beschreibe, sondern mit deinen Worten, wie dein Wort dich beschreibt. So möchte ich mit dir leben. Und ich habe doch erkannt, dass du barmherzig bist. Du bist nicht ein strenger Mann, der erntet, wo er nicht gesät hat. Ganz im Gegenteil, du bist ein barmherziger Gott, der seinen Sohn geschenkt hat, damit ich leben kann. Jesus entlarvt hier mal wieder diese Gnadenlosigkeit. Ich weiß gar nicht, ob er hier von wiedergeborenen Menschen spricht, wie auch immer. Aber für dich heute nochmal die Einladung. Vertrau auf die Gnade von Gott, auf die Barmherzigkeit von Gott. Er vergibt dir und du brauchst Vergebung, denn du bist nicht vollkommen. Gott ist gut, gnädig und barmherzig. Seine Güte reicht, soweit die Wolken gehen. Gott ist durch und durch gut. Was muss es ihn schmerzen, wenn wir das nicht verstehen und wenn wir so mit ihm umgehen, dass er ein harter Gott ist und dass er uns andauernd nur schlagen will und uns richten will und alles aus uns rausquetschen will, wie ein Tyrann. Nein, ein Tyrann opfert nicht seinen Sohn zur Rettung. Er möchte uns auf diese Spur bringen, dass er gnädig ist und barmherzig. Und dass wir dann sagen, ja, weil du gnädig und barmherzig bist, will ich einfach ein gutes Echo sein, ich will ein Widerhall sein. Ich liebe es, dir etwas zurückzugeben, weil du mich zuerst geliebt hast. Ich gebe dir alles, was ich bin und habe, aus Dankbarkeit, nicht aus Pflicht und aus Angst, sondern aus Dankbarkeit. Gott, du bist so gut. Bitte lass mich für dein Reich leben. Bitte nimm meine Opfer an. Nimm meinen Zehnten oder mehr. Führe mich ins Gebet und lass das wachsen. Ich mache das gerne, weil du gut bist und weil ich in deinem Reich lebe. Benutze mich, dass andere zum Glauben kommen. Es geht hier nicht ums Geld, ja, vielleicht als Unterpunkt. Es geht darum, dass wir erkannt haben, er ist gut und wir geben uns ihm hin. Und das ist ein Vorrecht und ein Privileg und nicht eine kalte Pflichtübung. Er möchte nicht Menschen, die aus kalter Pflichtübung oder aus Angst vor ihm sich anstrengen, über die Maßen hochreligiös werden. Er möchte, dass wir unser Leben verlieren. Weil wer sein Leben verliert, der wird es finden. Weil Jesus ist das Leben. Wir verlieren unser Leben an Jesus. Das ist, was er sagt. Verlier dein Leben an Jesus. Gib alles. Leb doch nicht in religiöser Pflichterfüllung. Ja, ich habe hier immer auch meinen Groschen ins Opfer getan. Und ich war auch jeden Sonntag in der Kirche. Naja, das ist seit Corona sowieso vorbei. Aber ihr versteht, was ich meine, ja? Gott will keine sicherheitsdenkenden, pflichterfüllenden Soldaten, die fern von seinem Herzen sind und dann noch denken, sie haben alles richtig gemacht. Das will er nicht. Das ist dieser komische Mann hier in seiner Projektion, wie Gott wäre und wie er lebt. Total an sich gekettet und gefesselt. Ja, er sagt, ich will gerade irgendwie durchkommen. Und Jesus sagt, nein, nein, es geht nicht darum, gerade durchzukommen. Hast du denn die Gnade nicht verstanden? Ich schenke dir doch das ewige Leben. Da musst du doch nicht gerade irgendwie durchkommen, sondern sei doch mal ein Echo meiner Großzügigkeit und Liebe und verschenke dich an Menschen, verschwende dich an andere, lebe für andere, weil du selber so geliebt bist von mir. Das ist, was Jesus hier sagen will. Und so entlarvt er diese Haltung und ich glaube, er möchte auch diese Haltung heilen. Denn manchmal entsteht die, gerade bei den Frommen. Und die meinen das ja auch gar nicht übel, aber Gott möchte es heilen. Er möchte es heilen, er möchte uns in diese Freiheit bringen, dass wir sagen, Jesus, du bist bei mir nicht mehr im Exil, sondern du bist bei mir in meinem Herzen. Hier ist deine Autorität, hier ist dein Land, wo du König bist und wo du Herr bist. Und was du mir sagst, will ich tun. Ich will lernen, treu zu sein. Und ich möchte entwickelt werden von dir zu einem Charakter, der dir ähnlich ist. Das ist, glaube ich, was Jesus hier gesagt hat. Amen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich möchte beten und dann wollen wir Gott ehren. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir deine Kinder sind. Und Kinder machen Fehler. Und Kinder können nicht sofort alles. Ich möchte dir danken, dass wir lernen dürfen vor deinem Angesicht. Ich möchte dir danken, dass du gnädig und barmherzig bist. Und ich möchte dir auch sagen, Herr, die Zeiten, die schwer waren, die Wege durchs Tal, wo ich zerbrochen bin, waren gut und waren richtig und waren wichtig. Und ich möchte dich jetzt bitten, für jeden hier im Saal und für jeden, der das über YouTube verfolgt, jetzt oder später, komm, Heiliger Geist, berühre unsere Herzen. Decke die Lügen auf, die wir glauben, über dich und über uns selbst. Reinige uns von religiöser Pflichterfüllung. Hilf uns, dass wir unser Leben wirklich verlieren an dich. Komplett verlieren. Dir alle Rechte geben über alles, was wir sind, über alles, was wir haben. Denn Jesus, wir wollen dich leben, für dich leben, unseren König und unseren Herrn. So wird es in Ewigkeit sein, wir wollen es jetzt lernen. Und wir danken dir, dass wir lernen dürfen. Danke, dass du uns unsere Schuld vergibst. Dass du da, wo wir unsere Versprechen nicht gehalten haben, dass du uns vergibst. Aber danke, dass du uns nicht in der billigen Gnade lässt, sondern dass du uns trainierst, damit wir werden wie du, durch deinen Geist. Amen.